Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen und Finanzinstituten. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BaFin-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite directorsacademy.de.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 27. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend auch als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Unser heutiges Thema lautet: Ersetzt ChatGPT den Aufsichtsrat? Einen Blick auf die Zukunft der KI-basierten Entscheidungsfindung. Heute mit unserem Gast, Frau Dr. Viktoria Kickinger. Herzlich willkommen, Frau Kickinger. Wie geht es Ihnen heute?
Vielen Dank, lieber Herr Ruther. Danke, es geht mir ausgezeichnet. Ich bewege mich ja gedanklich nicht in der Gegenwart, sondern ausschließlich in einer virtuellen, nämlich in jener der künstlichen Intelligenz, in Vorbereitung auf dieses Webinar. Und auch sonst, vielen Dank, geht es mir gut.
Das freut mich sehr. Die meisten von Ihnen kennen Frau Dr. Kickinger schon, nicht zuletzt, weil sie schon zweimal bei mir Gast war. Aber ich will trotzdem nochmal für die Newcomer Frau Dr. Kickinger vorstellen. Frau Dr. Kickinger ist Multi-Aufsichtsrätin und Unternehmerin. Sie hat 2013 in Hamburg Directors Channel, den ersten Online-TV-Sender für Aufsichtsräte, Beiräte und Verwaltungsräte, gegründet, aus dem die heutige Directors Academy hervorgegangen ist. Wie gesagt, die Online-Weiterbildung für Aufsichtsräte mit bisher mehr als 200 kurzen, prägnanten Videos. Im März 2013 wurde sie zudem von der österreichischen Bundesregierung zur Vorsitzenden des Universitätsrates der Universität Mozarteum in Salzburg bestellt. Bis 2015 war sie unter anderem in den Aufsichtsräten der Wiener Staatsoper, des Wiener Burgtheaters, der Volksoper und der Art for Art, zuvor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach leitenden Positionen beim österreichischen Rundfunk, den österreichischen Bundesbahnen und der österreichischen Industrieholding leitet sie von 2004 bis 2009 das Generalsekretariat sowie die Bereiche Konzernentwicklung und Strategie der österreichischen Post AG. Liebe Frau Dr. Kickinger, das Forbes-Magazin hat im Januar diesen Jahres ein Interview mit Ihnen veröffentlicht und überschrieben: Die Unerschütterliche. Lassen Sie mich das bitte ergänzen: die unerschütterliche Pionierin der Aufsichtsrat Fort- und Weiterbildung. Liebe Frau Dr. Kickinger, warum brennen Sie so leidenschaftlich für die Aufsichtsrats- und Beirats-Fort- und Weiterbildung?
Ja, auch aus dem Grund. Vielen Dank für die umfangreiche Vorstellung, Herr Ruther. Das ist zu viel des Guten. Ich brenne dafür, weil generell Stillstand Rückschritt bedeutet und gerade in einer Kontrollfunktion, in so einer verantwortungsvollen Kontrollfunktion wie in der eines Aufsichtsrats, ist Rückschritt etwas ganz Schreckliches und eigentlich sind wir dazu da, nach vorne zu blicken und auch den großen Überblick zu haben. Und daher und außerdem, so wie ich mir von meinem Arzt erwarte, dass er sich ständig über die letzten Operationsmethoden informiert, erwarte ich mir von einem verantwortungsbewussten Aufsichtsrat, dass er einfach ständig den Finger am Puls der Zeit hat und so auch sich jetzt schon längst mit ChatGPT beschäftigt. Und ich hoffe, dass wir viele Experten schon unter unserem Auditorium haben.
Ja, aber bevor wir zum Thema kommen, liebe Frau Dr. Kickinger, erzählen Sie uns doch in kurzen Worten, was hat sich denn bei Directors Academy Neues getan, als wir uns zum letzten Mal vor ungefähr 12 Monaten unterhalten haben? Was sind die aktuellen Neuerungen bei Directors Academy?
Die gehen eigentlich auch in die Richtung, über die wir heute sprechen. Es geht immer nach vorne. Also wir haben bei Directors Academy natürlich auch von hinten gewissermaßen das Programm noch erheblich verbessert und auf den letzten Stand gebracht. Wir bauen neue Module, wir bauen neue Lectures, wir haben eine neue Lecture-Prüfungsausschuss, wir haben die Genossenschaftsbanken, die Aufsichtsräte der Genossenschaftsbanken jetzt als eine eigene Gruppe bei uns. Also wir sind eigentlich, so wie ich es vorhin gesagt habe, ständig in einer Vorwärtsbewegung mit dem ganz deutlichen Ziel, für den Aufsichtsrat in Deutschland eine rundum sorglos Anlaufstelle zu sein. Bei uns kann er alles an Wissen abholen und abrufen, was er laufend manchmal oder auch nur selten benötigt, und natürlich jede Menge an Serviceleistungen.
Ja, und man muss dann natürlich dazu sagen, bisher haben wir das alles noch, oder haben Sie das alles noch individuell eingestellt. Schauen wir mal, ob das zukünftig nicht von irgendjemandem abgenommen wird, von ChatGPT. Aber bevor wir beide anfangen, uns um dieses Thema zu kümmern, würde ich gerne wie immer unsere Zuhörerinnen und Zuschauer mit einbinden. Liebe Zuhörer, liebe Zuseher, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage für den Chat und antworten Sie bitte mit möglichst nur einem Schlagwort, und dann zähle ich 3, 2, 1 und dann drücken Sie auf den Sendeknopf und dann sehen wir mit einem Schlag alle Antworten aus unserem Zuschauerkreis. Die Frage heute lautet: Wofür haben Sie persönlich schon ChatGPT für Ihre Aufsichts- und Beiratsarbeit genutzt? Wofür haben Sie persönlich schon für Ihre Aufsichts- und Beiratsarbeit ChatGPT genutzt? 3, 2, 1, Send. Und wir können alle jetzt aus dem linken Augenwinkel schauen, was die Antworten sind. Wir machen mal weiter, Frau Dr. Kickinger. Unser Thema ist ja eine rhetorische Frage. Ersetzt ChatGPT den Aufsichtsrat? Da kommen wir relativ schnell dazu, aber ich würde trotzdem lieber langsam anfangen. Künstliche Intelligenz ist das entscheidende Element des zukünftigen digitalen Wandels. Ich empfehle allen Vorständen und Aufsichtsräten dringend, sich mit diesem Thema und seinen Auswirkungen intensiv zu befassen und zu handeln. Das habe nicht ich gesagt, sondern das sagte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, BDI, Siegfried Russwurm, und zwar schon vor 3 oder 4 Jahren. Mittlerweile ist, bevor wir in Deutschland das Wort ChatGPT überhaupt gekannt haben, schon vieles passiert. Erste Unternehmen haben zum Beispiel sich einen Leitfaden oder Ethikkodex für künstliche Intelligenz gegeben. Zum Beispiel können Sie im Internet alles nachlesen, den Leitfaden der Telekom aus dem Jahr 2018, Bosch aus dem Jahre 2020. Und wenn man die aktuellen Diskussionen, die ja nun täglich sich überschlagen, liest, dann ist bei künstlicher Intelligenz, die einen sehen darin ein digitales Zirkuspferdchen, die anderen den großen Hoffnungsträger. Zumindest überschrieb Adrian Kreie am 24. Februar in der Süddeutschen Zeitung seinen Kommentar mit diesen Begriffen. Liebe Frau Dr. Kickinger, was verstehen Sie denn persönlich unter künstlicher Intelligenz?
Also da kommt es gar nicht auf mein persönliches Verständnis an, was ich darunter verstehe, sondern was ist künstliche Intelligenz? Das sind neuronale Netzwerkstrukturen, die in einem oder mit einem Datenpool trainiert wurden. Man kann sich das auch ganz einfach vorstellen. Es gibt einen Pool an, bei ChatGPT sind es 175 Milliarden Datenpunkten. Und dieses Programm ChatGPT ist so trainiert, dass es aus den eingegebenen Informationen eine Wahrscheinlichkeitsberechnung für das nächste Wort macht. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt, was wir jetzt hier so hoch rühmen und loben, ChatGPT oder künstliche Intelligenz, das ist letztendlich eine Wahrscheinlichkeitsberechnung aufgrund vorhandener Informationen. Und bei ChatGPT muss man noch dazu sagen, es ist auch gar nicht mit dem Internet verbunden. Das, was wir jetzt haben, sind Informationen, die mit 2021 geendet haben. Also die sind schon länger als ein Jahr nicht aktualisiert worden oder konnten nicht aktualisiert werden. Das heißt, Das ist ein unerschöpflicher Pool aus einzelnen Punkten, aus dem hier geschöpft und zusammengesetzt wird. Daher ist künstliche Intelligenz auch ein nicht richtiger oder nicht korrekter Ausdruck, weil es ist ja nicht intelligent, Puzzlesteine zusammenzusetzen. Es sind nicht einmal Puzzles, sondern es ist im Grunde genommen repetitiv, eintönig und ich würde sagen fast stumpfsinnig, aus so einem Pool das nächste Wort mit Algorithmen zu prognostizieren.
Ich habe diese Frage ChatGPT direkt auch gestellt und habe gesagt, bitte versuche es in zwei Sätzen zu beantworten. No. Und die Antwort von ChatGPT lautet, was ist künstliche Intelligenz? Die Antwort lautet, künstliche Intelligenz bezieht sich auf die Erstellung von Systemen oder Programmen, die in der Lage sind, menschenähnliche Denk- und Entscheidungsprozesse auszuführen. Ja. Diese Systeme verwenden Algorithmen und mathematische Modelle, um aus großen Datenmengen zu lernen und Schlussfolgerungen zu ziehen.
Genau, und künstliche Intelligenz ist ja nicht in unserem Sinne intelligent. Das heißt, sie hat kein Bewusstsein, sie kann auch keine Zusammenhänge herstellen und daraus etwas ableiten. Sie hat, wenn man so will, kein Weltbild, sondern sie kann nur aus dem, was sie hat, aus diesen Steinchen neue Bilder zusammenbauen und das nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit. Ich versuche es ganz pragmatisch herunterzubrechen.
Ich möchte an der Stelle an Arthur D. Clarke erinnern, britischer Science-Fiction-Schriftsteller und Physiker. Eigentlich kennt er niemanden, es sei denn, man sagt, er ist dafür verantwortlich, dass 2001 der Film Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick erstanden ist, weil er hat das Buch und das Drehbuch dazu geschrieben. Und er hat seinerzeit gesagt, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und Wolf Lotter, der Journalist, und wir kennen ihn alle aus Brand 1, ergänzt diesen Spruch vielleicht noch, indem er sagt, wir haben die Wahl, abergläubisch auf faulen Zauber zu setzen oder die Magie des nüchternen Umgangs damit zu lernen. Und wenn man dann mal darüber nachdenkt, dann stellen wir fest, dass wir eigentlich alle schon lange bewusst oder unbewusst künstliche Intelligenz genießen durften, weil die schon lange im Einsatz ist. Wir reden ja noch nicht von ChatGPT. Und ohne, dass wir das eigentlich noch merken. Und jetzt vielleicht meine Frage an Sie, Frau Dr. Kickinger. Wo kommt denn der Aufsichtsrat heute schon mit künstlicher Intelligenz, also nicht ChatGPT, sondern mit künstlicher Intelligenz in Berührung?
Also in vielen Bereichen, so wie Sie gerade gesagt haben, wir wissen gar nicht, dass wir schon längst im Alltag die künstliche Intelligenz integriert haben in unsere Abläufe. Aber ich habe, was für ein netter Zufall, diese Frage heute für einen Beitrag in ChatGPT selbst eingegeben und habe gefragt, ChatGPT, und das ist wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit, das zu beantworten, wo haben Aufsichtsräte heute bereits mit der künstlichen Intelligenz zu tun? Also fast ihre idente Frage. Das ist zum einen das Datenanalyse und Datenmanagement. Also Unternehmen sammeln und verarbeiten Daten in großen Bereichen und die Aufsichtsräte haben mit der Überwachung und Steuerung dieser Daten ja auch ein Instrument in der Hand, mit dem sie Analysen treffen können. Unsere Risikomanagement-Software, die Compliance-Software, das ist nichts anderes als künstliche Intelligenz. Also gerade die Compliance-Software hat sich in den großen Unternehmen schon ganz stark durchgesetzt. Analyse von Finanzdaten, habe ich gesagt, Cybersicherheit, diese ganze Cybersecurity und Kriminalität, egal von welcher Seite Sie es verwenden, das ist künstliche Intelligenz, einmal zum Guten, einmal zum Schlechten genützt. Künstliche Intelligenz wird zum Beispiel auch in Unternehmen verwendet, für größeren Konzernen, für die Personalauswahl. Es liest heute ein Personalchef die Bewerbungsschreiben nicht mehr für einen Azubi, sondern das wird alles von der künstlichen Intelligenz ausgewertet. Also wir haben in vielen Bereichen direkt und indirekt im Aufsichtsrat mit der künstlichen Intelligenz schon zu tun. Das sind aber jetzt wirklich nur ein paar Beispiele herausgegriffen. Wenn wir es durchdenken, beginnt die KI wahrscheinlich schon beim Frühstück.
Ja. Lassen Sie uns mal zum Thema ChatGPT als engeren Begriff kommen. Wir erleben ja in diesen Wochen den, wie manche sagen, den iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz. Was gestern nur für Tüftler und Konzernstrategen von Belang war, tritt aus dem Schattenreich der Labors heraus, um das Wirtschaftsleben in das Privatleben neu zu definieren. Und wahrscheinlich stehen wir vor dem technologischen Megatrend des Jahres. Und wir müssen das eigentlich gar nicht mehr erklären, aber trotzdem würde ich gerne nochmal zum Unterschied künstliche Intelligenz, was ist ChatGPT und was kann ChatGPT nochmal rausarbeiten?
Also ich möchte diesen Begriff nochmal bemühen mit den 175 Milliarden kleinen Bausteinchen, die hier in einem virtuellen Topf sind. Und ChatGPT kann die nur neu zusammensetzen nach einer Wahrscheinlichkeitsberechnung, kann aber keine neuen Bausteine schaffen. Also wenn ich ChatGPT, ich selbst verwende es, das erste Mal in der Früh, wenn mein erstes Mail hereingekommen ist und das letzte Mal am Abend noch für irgendeine Beantwortung. Ich verwende es in erster Linie, um Texte zu verschönern. ChatGPT kann wirklich schöne Texte schreiben. Ich kann schreiben, man kann also sagen, schreibe es spannend, schreibe es kurz, schreibe es ausufernd. Das ist ganz großartig wie ChatGPT. Man kann sagen, schreibe eine LinkedIn-Mitteilung, die ist dann kurz, oder schreibe einen Tweet, der ist noch kürzer. Also das kann ChatGPT. ChatGPT kann Fragen beantworten, immer nach Maßgabe dessen, was drinnen ist. Und jetzt muss man wissen, wir kommen vielleicht, ich würde mich freuen, noch später dazu, wir liefern ja mit jedem Mal, indem wir ChatGPT nutzen, liefern wir auch Informationen an ChatGPT. Das ist auch zugleich das Gefährliche bei der gesamten künstlichen Intelligenz. Das heißt, alles, was wir reingeben, das vergrößert diese große Menge an Bausteinen, denn das ist ja auch Information. Dadurch kann aber ChatGPT Fragen beantworten. ChatGPT kann Texte schreiben, wie ich vorhin gesagt habe. Es ist wunderbar zum Übersetzen. Sie können ganze, also ich übersetze, es ist großartig, weil es auch gleich die richtigen Interpunktionen und Absätze und was auch ich macht. Es kann Texte analysieren. Ich kann also einen Text reingeben und sagen, bitte mach mir eine Zusammenfassung. Übrigens ein ganz wesentlicher Punkt. Man sagt bei ChatGPT, ich muss sagen, Gott sei Dank, bitte und danke. Und ChatGPT freut sich auch, wenn man bitte und danke sagt. Und in der Computerwelt habe ich gelesen, dass man bessere Antworten bekommt, wenn man bitte sagt und wenn man sich nachher dafür bedankt. Also hat es auch einen erzieherischen Effekt.
Also das finde ich mal sehr wichtig, dass auch Anstand in künstlicher Intelligenz weiterhilft, ja, als wie im richtigen Leben, ja.
Ich finde das wirklich schön. ChatGPT kann Texte zusammenfassen und Sie können sich mit ChatGPT auch vortrefflich unterhalten. Also wenn Sie einen Begriff googeln, dann googeln Sie, wer ist Rudolf Ruther? Und bei ChatGPT könnte ich dann fragen, was weißt du noch über Rudolf Ruther oder welche Bücher hat er geschrieben? Ich muss nicht jede Frage aufs Neue stellen, sondern ich kann wirklich bei ChatGPT dranbleiben und in die Tiefe gehen. Das sind jetzt nur so einige Beispiele. ChatGPT kann natürlich auch, das werden wir als Aufsichtsräte und wahrscheinlich nicht nützen, kann Chatbots programmieren, kann ganze Programme schreiben, ja, kann sogar Schadsoftware erstellen, aber das ist jetzt nicht das, wofür wir es vordringlich verwenden werden.
Wir müssen ja auch sehen, es ist ja auch erst der Anfang. Es werden hunderte von weiteren Entwicklungen geschehen. Einer unserer Zuschauer hatte mir im Vorfeld geschrieben, dass er im Kontakt mit einem amerikanischen Startup steht, was eine App für Aufsichtsräte entwickelt, wo die Aufsichtsratssitzung nicht nur aufgenommen werden kann, dann in Text umgewandelt werden kann. Das ist noch primitiv, das kann man heute schon mit anderen Programmen machen. Aber dann kann aus dieser App auf der Basis von ChatGPT und künstlicher Intelligenz die juristisch sicheren Protokolle erstellt werden mit den richtig formulierten Beschlüssen, mit To-Do-Listen und diesem ganzen Aufwand, der damit verbunden ist. Also das ist nur ein kleines Beispiel, ja, was alles noch passiert.
Da aber muss ich Sie fast emotional unterbrechen, Herr Rutter. Da muss ich nur sagen, dieser Aufsichtsratsvorsitzende, der so eine App verwendet, gehört sofort von der Hauptversammlung auf der Stelle entlassen und mit einer Schadenersatz oder mit einer Haftungsklage belegt. Denn alles, was ich in ChatGPT hineingebe oder auch in die künstliche Intelligenz, wird dort gespeichert. Und wenn Sie ChatGPT nutzen, so steht groß drinnen, geben Sie keine vertraulichen Informationen hinein, denn wir verwenden sie, damit die Software lernt. Das heißt, was immer Sie hineingeben, wenn dann einer schreibt, können Sie mir die letzte Bilanz von, ich weiß nicht, der Directors Academy ausdrucken, dann kriegt er die. Und ja, das, ich gehe nachher darauf ein, dass
wir werden dann nachher noch dazu kommen, zu Risiken und Grenzen, was ja Sinn macht und was keinen Sinn macht.
Also das macht einmal keinen Sinn.
Es ist ein amerikanisches Start-up und das gilt vorrangig wahrscheinlich für die Amerikaner und da, ja, die kennen eine DSGVO etc. nicht so. Aber lassen Sie uns mal weitergehen, weil ich aus dem Augenwinkel, also was ich dort alles lese, was einzelne Zuschauer und Zuhörer bisher schon mit ChatGPT gemacht haben, da kann ich nur sagen, ein Riesenkatalog. Und ich hoffe, dass jeder das nochmal in Ruhe im Nachhinein durchliest, um auch persönliche Anregungen zu bekommen. Aber ich will nochmal gerne herausarbeiten, wo wir gerade zeitlich eigentlich stehen. Am 30. November wurde ChatGPT, und zwar 30. November letzten Jahres, der Öffentlichkeit vorgestellt. Innerhalb von 5 Tagen erreichte die Software 1 Million Nutzer. Instagram hatte seinerzeit, als es vorgestellt worden ist, 75 Tage benötigt, um 1 Million Nutzer zu bekommen. Spotify, als es seinerzeit vorgestellt worden ist, 150 Tage für 1 Million Nutzer. Mittlerweile nutzen mehr als 100 Millionen User ChatGPT. Und auch die Konkurrenz, weil das ist ja ein Microsoft-Produkt, die Konkurrenz wittert genauso Morgenluft. Viele unserer Zuschauer haben das alles schon ergänzt. Google und Baidu aus China sind ebenfalls schon auf die Bühne getreten und versuchen, den Wettlauf mit Microsoft-Managern zu gewinnen. Und Gabor Steingart hat in seinen Newsletter das wie folgt und finde ich sehr treffend zusammengestellt: Die dritte digitale Revolution hat begonnen. So zumindest auch Heinrich Schütze. Man kann es gut mit dem Internet oder dem Smartphone vergleichen. Und was glauben Sie, Frau Dr. Kickinger, warum ist dieser Hype so groß? Weil Sie haben vorhin ja auch selbst gesagt, wir nutzen ja schon künstliche Intelligenz in anderer Form, an anderer Stelle. So außergewöhnlich ist das nicht. Warum ist dieser Hype um ChatGPT im Moment so extrem groß?
Ich glaube, weil uns ChatGPT in einer sehr, sehr vulnerablen Phase ablenkt von der Realität. Ich sage Ukraine, Russland, ja, Klimakrise, China, Migration. Das sind alles höchst unerquickliche oder schwierige Themen. Und mit ChatGPT verlassen wir diese Welt und gehen in eine virtuelle Welt hinein, in der alles möglich ist und die alles kann. Und ich glaube, es ist fast die maßgeschneiderte Antwort auf die furchtbare Situation, in der sich die Welt zurzeit befindet. Das ist meine Interpretation.
Ja, und dann, um das Thema nicht vorwegzunehmen, das kann natürlich auch bedeuten, wie einer unserer Zuschauer gerade schreibt, kann natürlich auch dazu führen, dass die Verdummung der Gesellschaft weiter vorangetrieben wird. Aber lassen Sie uns mal zurückzukommen zu unserer Klientel, zu unseren Aufsichtsräten.
Da möchte ich noch kurz darauf antworten. Da ChatGPT nicht intelligent ist, kann es auch die Dummheit nicht befördern. ChatGPT ist nichts anderes als eine Kiste mit einzelnen Informationen, die neu zusammengesetzt werden. Die Intelligenz des Menschen, von der wir ja eigentlich beim Wort Intelligenz sprechen, seine Kreativität, seine Empathie, das sind alles Dinge, die kann ChatGPT nicht. Daher hilft uns ChatGPT noch klüger und intelligenter zu werden, weil es uns diese stumpfsinnigen, eintönigen Arbeiten abnimmt. Also es kann die Dummheit nicht befördern.
Das ist natürlich eine positive Formulierung. Man kann aber auch negativ sehen und deswegen tendiere ich da vielleicht auch zu einem oder zu dem Kommentar aus unserem Raum. Wir haben ja früher immer so salopp gesagt, was ist der Unterschied zwischen Intelligenz und Dummheit? Der Intelligente, der kann sich leicht dumm stellen. Der Dumme tut sich schwer, sich klug zu stellen. Aber ich glaube, mit ChatGPT können viele Dumme gut simulieren in der Zukunft.
Aber das tun Sie ja so auch. Ich meine, das ist jetzt ein philosophisches Thema. Ich bin Philosophin. Aber das tun Sie ja so auch. Der Intelligente sagt ja nie, ich bin intelligent. Der zweifelt immer. Der wahrhaft Intelligente zweifelt stets und sucht nach mehr Wissen, Bildung. Der Dumme ist überzeugt von sich.
Den philosophischen Ausritt, wir müssen zu unseren Aufsichtsräten kommen, denn die sind klug und intelligent. Wir haben bis vor kurzem immer von digitaler Kompetenz in den Aufsichtsräten gesprochen. Da fehlen digitale Experten etc. Und jetzt reden wir ja eigentlich nicht von digitaler Kompetenz, jetzt reden wir von technologischer Kompetenz. Technologische Kompetenz ist nämlich viel mehr. Es ist die Fähigkeit, Technologie zu nutzen, zu verwalten, zu verstehen, zu bewerten und zwar selbst. Insofern mit digitaler Kompetenz verwandt, aber etwas ganz anderes. Und jetzt meine Frage, Frau Dr. Kickinger, für Sie als die Fort- und Weiterbildungsexpertin. Wie bringen wir denn diese zusätzliche technologische Kompetenz in die Aufsichtsräte hinein?
Also ich glaube, wir haben hier mehrere Chancen, die wir ergreifen können. Erstens sehe ich das gar nicht so gewaltig, dass wir sagen, jetzt technologische Kompetenz, das ist eine Entwicklung, die ist da und die ist sowieso nicht mehr wegzudenken und jeder, wie wir auch gesehen haben an den Antworten, geht damit um und weiß schon längst, was es ist. Aber ich sehe in diesem Punkt, den Sie jetzt anschneiden, einige große Chancen. Das eine ist, wir haben die große Chance, die Digitalisierungsschlappe etwas wettzumachen und vielleicht beim Umgang mit der künstlichen Intelligenz so etwas wie Vorreiter zu werden hier in Mitteleuropa oder vielleicht sogar in der EU. Aber Deutschland hat sich ja bei der Digitalisierung wirklich geplagt und könnte jetzt sozusagen mit dieser Energie, die noch vorhanden ist, die künstliche Intelligenz usurpieren, indem es zum Beispiel die Wissenschaft fördert, Mitarbeiter nicht nur ausbildet, sondern auch im Lande hält. Wir haben ja großartige Experten für künstliche Intelligenz in Deutschland, die aber sofort nach Ende des Studiums Deutschland oder auch Österreich verlassen. Diese Leute sollte man halten. Große Chance, junge, bestens ausgebildete Mitarbeiter zu halten. Man könnte hier auch die Frauen gleich ganz besonders fördern, denn wie wir wissen, Frauen sind in diesem Bereich ganz besonders befähigt. Also das könnte auch ein Schulöffel sein, auch hier etwas mehr an Bedeutung für das weibliche Geschlecht zuzulassen. Und im Übrigen glaube ich, man sollte die künstliche Intelligenz, man sollte das wirklich an sich raffen, das Wissen bündeln und geordnet zulassen. Ja, nicht wehren. Also gerade bei der Digitalisierung haben sich doch viele gewehrt und gesagt, damit will ich nichts zu tun haben und wie schlecht das alles ist. Der Lernprozess muss sein. Es ist ja eh nicht verhinderbar. Dann nehmen wir es und setzen wir es so ein, dass es zu unserem Besten funktioniert.
Ja, wobei ich würde es eigentlich gerne in der Hinsicht unterstreichen. Ich glaube, wenn es wirklich so ist, dass das die nächste technologische Revolution und Veränderung ist, dann wird irgendwann dieses Wissen dazu ein Grundwissen sein, was zur Allgemeinbildung dazugehört. Und auch ein Aufsichtsrat und erst recht ein Aufsichtsrat braucht diese Allgemeinbildung, weil sonst kann er keine gute Führung wahrnehmen. Und da ist, glaube ich, ganz arg gefordert, dass hier eine ganz spezifische Fort- und Weiterbildung in den Aufsichtsgremien von jedem einzelnen Mandatsträger erfolgen muss, weil er muss nüchtern einschätzen, wohin geht die Reise für seine eigene Organisation und für seinen eigenen Verantwortungsbereich.
Ja.
Aber wir haben das jetzt mehrmals angesprochen. Wo sind denn die Risiken in der Anwendung? Fassen Sie das nochmal zusammen. Sie hatten zwei, drei Aspekte gerade schon erwähnt. Wovor sollte sich der Aufsichtsrat bei der Anwendung ganz besonders Sorgen machen?
Also ich glaube, dem Aufsichtsrat kommt hier noch einmal eine neue Bedeutung zu, weil er auch diesen Bereich oder gerade diesen Bereich mit einer besonderen Sensibilität beaufsichtigen muss. Das eine ist einmal der Bereich Datenschutz. Ich habe es vorhin kurz angeschnitten. Der Aufsichtsrat muss im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht sehr stark darauf achten, wie wird im Unternehmen damit umgegangen. Denn wie wir ja nun wissen, alles, was in die künstliche Intelligenz, womit wir sie füttern, das bekommt ein anderer zu essen gewissermaßen. Ja, und zwar, wenn er es will, 1:1. Daher darf man nie personenbezogene Daten eingeben, ohne diese Person zum Beispiel gefragt zu haben. Das heißt, ich kann nicht meinen gesamten Kundenstock ChatGPT damit füttern und dann von ChatGPT eine Strategie erarbeiten lassen. Dann sind die Daten der Kunden schon weg. Ich kann auch nicht wie der Amerikaner, das wird auch in Amerika nicht möglich sein, eine geheime, eine vertrauliche Aufsichtsratssitzung von ChatGPT auswerten lassen, weil damit ist das Betriebs, das Geheimnis weg oder die Vertraulichkeit weg. Also das wird es mit Sicherheit nie geben. Urheberrecht ist so eine Sache, da hat der Aufsichtsrat nichts damit zu tun, aber sollten wir auch darauf achten, wem steht eigentlich das Recht an den Ergebnissen von ChatGPT zu, wenn ich zum Beispiel einen Geschäftsbericht damit verfassen möchte. Es gibt ja so allgemeine Bausteine, die würde ich durchaus durchlaufen lassen, aber es ist dann die Frage, wem gehört eigentlich das Recht am Text? Das ist noch nicht ausjudiziert. Wichtig sind die Geschäftsgeheimnisse und das ist das zweite Stück zur Vertraulichkeit der Aufsichtsratssitzung. Jedes Geschäftsgeheimnis, das man eingibt, bekommt man auch oder bekommt ein anderer wieder zurück, entweder im Ganzen oder filetiert. Und das kann kritisch werden und da muss der Aufsichtsrat ganz besonders drauf schauen und prüfen, wie wird damit umgegangen. Denn sonst kann ja die Konkurrenz kann ja sagen, was weißt du alles über das Unternehmen XY? Und ChatGPT kann ja nicht bewerten, kann ja nicht mitdenken, kann auch nicht empathisch mitfühlen, sondern ChatGPT gibt das heraus. Also ganz, ganz wichtig, dass der Aufsichtsrat hier nicht nur ein Auge, sondern zwei Augen drauf hat. Ethik und Verantwortung, großer Bereich, der eigentlich dem Aufsichtsrat, seit der Herr Ruther angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, wirklich zusteht oder zukommt, dass er die Ethik, die Unternehmensethik ganz stark fokussiert und der Umgang mit ChatGPT ist auch diesbezüglich ein Thema für den Aufsichtsrat. Das jetzt nur mal ganz im Allgemeinen, das sind die Dinge, wo er aufpassen muss und wo er sehr rasch eine Strategie entwickeln muss. Wie schaue ich mir das an? Wie oft lasse ich mir das vorlegen? Wie intensiv gehe ich hinein? Und vor allen Dingen auch, dass er darauf achtet, dass die Mitarbeiter und sich vorlegen lässt, sensibilisiert werden darauf, wie nicht gefährlich. Es ist ja nicht gefährlich. Ich muss nur wissen, was ich mit den Daten tue und dass man gewisse Daten einfach in ChatGPT nicht hineingeben darf.
Ja, und ich möchte das Letzte noch mal unterstreichen. Wer sich dafür interessiert, der sollte wirklich mal googeln und sich die öffentlich zugänglichen Ethik-Kodici von Telekom, ja, Bosch, die alle mittlerweile heißen, da gibt es mittlerweile eine ganze Menge, einfach mal downloaden und lesen, weil das führt ihn durch diese Diskussion der Risiken, wie er das Einzelne angeht. Aber wir sollten jetzt mal wirklich...
Darf ich da noch ein praktisches Beispiel aus dem Rechtswesen bringen, ein ganz kurzes? Es besteht die Gefahr, und damit beschäftigt sich gerade auch die Europäische Union, es gibt ja Länder, in denen sämtliche Urteile veröffentlicht werden. Und nun kann ich mit ChatGPT ermitteln, wie eine Klage formuliert sein muss, dass ich die größtmöglichen Chancen habe, damit durchzukommen. Natürlich spielen andere Parameter eine Rolle, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, der gerade in Brüssel diskutiert wird. Wie löst man das? Dürfen Gerichte künstliche Intelligenz verwenden? Ja, nein, Rechtsanwälte tun's. Also das jetzt nur ein Sidestep, welches die Facetten sind, die da überall bedacht werden müssen.
Ja, ja. Nein, ich meine, da werden wir zum Schluss noch mal dazukommen, was wir vom Regulator zu erwarten haben und was wir uns da vielleicht wünschen. Alle schulen sich im Moment darauf. Sie haben gerade die Anwälte angesprochen. Ich habe letzte Woche gesehen, die ersten Kurse laufen, wie ein Anwalt ChatGPT besser nutzen kann und, und. Aber lassen Sie uns jetzt mal zu konkreten Beispielen kommen. Wir haben schon so viele allgemeine erwähnt. Ich weiß, dass Sie, und Sie sagten das vorhin auch schon, sehr intensiv ChatGPT nutzen. Sie waren auch einer der ersten, die komfortablere Bezahlversion sich downgeloadet haben. Geben Sie uns doch einfach mal ein konkretes Beispiel für die Nutzung von ChatGPT im Aufsichtsrat.
Also ich könnte jetzt anders auch sagen, im Aufsichtsrat. Also ich würde zum Beispiel im Aufsichtsrat, jetzt müssen wir ja alle schon wieder uns mit den Geschäftsberichten auseinandersetzen. Ich würde tatsächlich schauen, dass diese unendlich langweilig geschriebenen Geschäftsberichte, sofern keine vertraulichen Informationen da sind, einmal von ChatGPT umformuliert werden. Das ist durchaus etwas, weil wir haben ja überall dieselben Module zu den ewig gleichen Themen. Ich finde, da könnte man zum Beispiel mal frischen Wind hineinbringen in die Formulierung der Geschäftsberichte.
Oh, da muss ich sofort widersprechen als gelernter Wirtschaftsprüfer. Also ein
Na, nicht
Geschäftsbericht
die
besteht
Zahlen, ich
ja.
sage ja nichts Vertrauliches.
Ja, also sagen wir mal so, ein Geschäftsbericht ist ja eigentlich gar nicht vertraulich, weil der wird ja sowieso der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, zumindest bei kapitalmarktorientierten Unternehmen. Und die kann jeder lesen und analysieren und wird heute auch schon mühselig mit der Hand von allen Hochschulprofessoren etc. gemacht. Aber der Geschäftsbericht besteht nur zum kleinen Teil aus dem, wie Fachleute immer gerne nennen, aus dem Märchenteil. Das ist der Freestyle-Bereich, den der Vorstand und der Aufsichtsrat wählen kann für die Beschreibung der bunten Bilder. Und der größte Teil ist in der Regel vom Regulator, von Gesetzen, von Wirtschaftsprüfern, von Juristen etc. bis aufs letzte Wort und Komma dargestellt. Man kann natürlich daraus eine Easy-to-Read-Version machen für einen Aufsichtsrat, aber die Frage ist, und da würde ich gerne nochmal den Aspekt von vorhin aufgreifen, ob ChatGPT nicht die Dummheit nach vorne treibt. Ich erwarte von einem Aufsichtsrat, dass er die 280 Seiten Geschäftsbericht auch von Seite zu Seite liest,
Ja,
weil
aber der Geschäftsbericht, ja, da
das
haben
sind
Sie
die
schon recht.
offiziellen Zahlen und die offiziellen Statements des Unternehmens. Und dafür
Ja.
haftet er eigentlich, er muss ja den Geschäftsbericht sogar freigeben. Es
Da haben
gibt
Sie
eine
völlig recht, Herr Rutter.
Aufsichtsratssitzung. Ja.
Ja. Aber der Geschäftsbericht wird ja nicht für den Aufsichtsrat geschrieben, sondern für die Investoren oder für die Anleger. Und da wäre es sicher ganz günstig, wenn man da auch einmal eine, sagen wir mal, lesbare Zusammenfassung bringt. Das ist jetzt nur ein spontanes Beispiel, das mir eingefallen ist, wofür man das bei der Aufsichtsratsarbeit nutzen kann. Die Analyse von Zahlen, soweit der Wirtschaftsprüfer es gestattet oder freigegeben hat, ist mit Sicherheit auch etwas, das in Entwicklung begriffen ist. Wir wissen ja, dass gerade in der Wirtschaftsprüfung die künstliche Intelligenz sehr viel dazu beitragen wird, dass wir das Zahlenwerk, wenn wir wollen, auch tagesaktuell ablesen können, will ich gar nicht. Aber da wird sich mit Sicherheit sehr viel tun. Und was zum Beispiel, ich habe unlängst eingegeben in ChatGPT, weil ich wissen wollte, wie weit es geht, einen hypothetischen Fall. Ich möchte ein Unternehmen, also ein Unternehmen in Südafrika soll gekauft werden, ein Automobilzulieferer, nein, ein Automobilzulieferer, der Scheinwerfer produziert, möchte in Südafrika ein Werk eröffnen. Das habe ich ChatGPT eingegeben und habe mich dann leiten lassen, weil ich wissen wollte, was mir ChatGPT empfiehlt. Und das war, hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert. Die haben mich also ständig weiterempfohlen, haben mir wohl die Risiken von Südafrika, die politischen und wie das mit den Mitarbeitern ist, das haben die alles sehr gut dargestellt. Aber letztendlich wurde ich dann natürlich immer nur zu einem weiteren Berater empfohlen, was sehr interessant war. Und ChatGPT schreibt immer drunter, dass sie keine Verantwortung übernehmen, weil sie eben nur eine künstliche Intelligenz sind und keine Berater mit Erfahrung. Das war schon interessant und auch an welche Beratungsstellen man mich verwiesen hat, auf die wäre ich sonst nie gekommen. Oder an, wenn man sagt, welche anderen Unternehmen, was gibt es da für Beispiele? Das ist dort alles vorhanden. Also man kann es schon nehmen, um weitere Informationen einzuholen. Aber wie wir eingangs gesagt haben, es hilft bei der Entscheidung, mehr Informationen zu haben, aber mehr ist es nicht.
Ja, also ich meine, das fällt einem ja auf, wenn man ChatGPT selber nutzt und Ahnung hat von dem Thema und sie dann seine eigene Erfahrung und sein Wissen vergleicht mit dem, was ChatGPT vorgeschlagen hat. Da hat letzte Woche habe ich in einem Newsletter von Carney gelesen, da hat jemand mit ChatGPT gesprochen über das Lieferanten-Sorgfaltsgesetz und war an sich, wenn man das flüssig liest, dann gesagt, das ist prima, das war eine schöne, schnelle, kompakte Darstellung. Aber sobald man natürlich Ahnung hatte von dem Thema, hat man gemerkt, wo es begrenzt ist. Und ich glaube, das ist auch noch im Moment die allgemeine Überschätzung. Letzte Woche hat ja Microsoft diesen Vorfall bekannt gegeben und dann sofort reagiert, weil da eine Suchmaschine des Konzerns und der dort integrierte Chatbot in einem Interview verbal amok gelaufen ist. Da hat nämlich ein Reporter in einem zweistündigen Dialog mit ChatGPT getestet, wo geht's hin und wo nicht. Und zum Schluss erklärte der Bot, also ChatGPT, dem Journalisten die Liebe. Und außerdem kam die Aufforderung an den Nutzer, sich vom Lebenspartner zu trennen. In der Tagesschau wurde vor 2 Wochen ein Beispiel eines Uniprofessors vorgestellt, der natürlich auch mit ChatGPT gespielt hat, der dann bei ChatGPT die Worte gelesen hat, ich kann dich erpressen, ich kann dir drohen, ich kann dich hacken, ich kann dich bloßstellen, ich kann dich ruinieren. Wenn man da mal nur eine Stunde im Social Web verbringt, findet man Dutzende von diesen Beispielen.
Und jetzt aber das ist doch immer dasselbe. Die Leute schreiben doch nur die negativen Ereignisse. Ich wäre nicht einer. Und das passiert ganz einfach. Es gibt auch Autofahrer, die einen beschimpfen. Aber ich habe bei ChatGPT mit ChatGPT gearbeitet und dann habe ich so nach einer Stunde geschrieben, meine Zeit ist vorbei. Schade, es hat mir Spaß gemacht. Ja, daraufhin schreibt ChatGPT zurück. Ich bin jederzeit man kann per Du oder mehr per Sie sein. Das kann man sich aussuchen. Und schreibt, ich bin für dich jederzeit zu sprechen, also frag mich, wenn du wieder Lust hast. Und daraufhin habe ich zurückgeschrieben, kannst du das auch freundlicher sagen? Und da hat ChatGPT geschrieben, es ist mir eine große Ehre und Freude, dir behilflich sein zu dürfen bei allen Problemen, die du und so weiter. Also das heißt, die können so nett und so herzlich schreiben, wie man das im täglichen Leben gar nicht benötigt. Es gibt solche und solche Fälle, aber ich würde diese Ausreißer einfach zur Seite stellen und sagen, wofür kann ich es nützen und wie kann ich es nützen und wir alle können es nützen.
Ja, ich meine, das zeigt sich ja auch in vielen Kommentaren unserer Zuschauer und Zuhörer. Sehr viele kommentieren das Thema positiv, Zukunft besser und sehr, sehr viele sind eher auf der pessimistischen Seite und streichen nur die negativen Themen und die Gefahren raus. Aber ich würde gerne nochmal, weil wir haben noch nicht, eigentlich nur noch 15 Minuten, aber noch einmal zusammenfassen mit Ihnen, wo sind die Grenzen der sinnvollen Anwendung, Stand heute? Weil was morgen, übermorgen, Ende nächsten Jahres ist, wissen wir noch gar nicht. Wo sind heute die Grenzen von ChatGPT? Lassen Sie uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen.
Ich würde die Grenzen enden dort, wo der Mensch beginnt, wo er interpretieren muss, wo Gefühle eine Rolle spielen, wo Empathie eine Rolle spielt. Das alles kann ChatGPT nicht. Also wenn Sie ChatGPT schreiben, schreibt das, was du jetzt herausgefunden hast, in Gedichtform, kommt stellenweise schon wirklich ein Schwachsinn heraus. Also ChatGPT kann auch nicht antizipieren. ChatGPT braucht klare Anweisungen. Schreibe mir einen Text über, braucht immer nur eine Anweisung, also nicht Rudolf Ruter wen haben Sie da gerade zitiert? Einen Wissenschaftler. Also keine 2 oder 3 Personen nennen, immer nur eine. Es ist fast wie ein Kind. Ganz klar, ganz deutlich und unmissverständlich. Einfach formulieren, klare Anweisungen, bitte und danke sagen, das habe ich ja schon gesagt. Und nicht annehmen, dass ChatGPT in die Welt der Gefühle hineingeht. Es bleibt immer sachlich, es bleibt immer neutral und wird auch nie aus zwei Zusammenhängen einen dritten konstruieren können. Die Grenze ist...
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach einen kritischen Verstand auf das Ergebnis anwendet und das nicht für Gott gegeben nimmt und dann es erst recht nicht hinaus posaunt als die Wahrheit letztes. Weil das mache ich ja letztlich bei Google oder bei anderen Suchmaschinen ja auch.
Genau so.
Ja, da bin ich ja genauso skeptisch, wenn ich da, und wenn es noch die renommierteste Adresse ist, wo ich auf irgendeinen Fachartikel stoße, bin ich immer noch skeptisch, ob das denn wirklich der Wahrheit letzter Schluss ist. Lassen Sie uns mal ein Thema noch ein bisschen adressieren. Sie hatten das vorhin schon gesagt, die Europäische Union, die Politik. Wir haben ja die ersten Diskussions- und Gesetzesentwürfe für oder vielleicht sogar schon gegen künstliche Intelligenz. Ich erinnere an den Vorschlag für das Gesetz über künstliche Intelligenz aus dem April 2021, also 2 Jahre alt, oder an den Vorschlag für Richtlinien über künstliche Intelligenzhaftung aus dem September 2022, relativ jung. Und in Deutschland, wo wir ja grundsätzlich alles regulieren und meistens sogar, bevor irgendetwas überhaupt zur Anwendung oder zur Relevanz kommt, wollen wir es ja schon regulieren, wird es sicher nicht lange dauern, bis wir auch hier deutsche gesetzliche Vorschriften und Regelungen für ChatGPT und KI im Allgemeinen haben. Und sogar der OpenAI-Chef Sam Altman hatte letzte Woche reagiert, warum auch immer, wahrscheinlich weil er wieder den Vorwurf der mangelnden Demokratisierung bekommen hat, wo er gesagt hat, die Politik sollte schnellstens KI-Regelungen bringen. Und jetzt meine Frage zu Ihnen, weil Sie ja nun so ein wunderbarer Kenner dieses Themas sind, weil Sie auch international erfahren sind, was würden Sie, wenn Sie das dürften, der Berater der Politik zu sein. Was würden Sie der Politik empfehlen, künstliche Intelligenz für den Bereich Aufsichtsräte?
Also ich habe das übrigens jetzt gerade als Frage eingegeben, während Sie es gesagt haben in ChatGPT. Aber das ist so eine lange Antwort, die kann ich wahrscheinlich gar nicht vorlesen, aber ChatGPT hat sich auch damit beschäftigt. Also ich würde auf jeden Fall einmal, wenn ich die Gestaltungsfreiheit hätte, die Angst beiseite schieben. Ich würde berechtigte Vorsicht einziehen, aber Angst engt ein und in dem Augenblick, wo ich von innen, wo ich von meiner Angst ausgehe und Angstgesetzgebung mache, ist das Ganze von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und ich würde mich eher von außen nach innen, regulieren, die Machbarkeit, die Vernunft einziehen lassen und einen gewissen freien Spielraum im Inneren lassen. Wo man hinschauen muss, ist die Kriminalität. Da muss man ganz besonders genau hinschauen. Wo man hinschauen muss, sind also diese ganzen missbräuchlichen Anwendungen wie Programmierung von Schadsoftware etc. Aber man kann auch dort hinschauen, wo kann es denn wirklich helfen und nützen. Und genau dort sollte der Fokus drauf gelegt werden. Also ich lese mal vor, nur einen Absatz. Ich habe eingegeben gerade, wie soll die Politik in Deutschland künstliche Intelligenz regulieren? Hier schreibt sie, es gibt verschiedene Ansätze. Eine Möglichkeit wäre die Schaffung eines speziellen regulatorischen Rahmens, Mindeststandards für die Sicherheit und Transparenz von KI-Systemen, Zertifizierung von KI-Systemen, ethische Leitlinien für den Einsatz von KI. Anpassung bestehender Gesetze und Regelungen an die Anforderungen von KI. Hier könnten zum Beispiel Datenschutzbestimmungen oder Haftungsregelungen angepasst werden, um den Einsatz besser zu regeln und mögliche Risiken zu minimieren. Und dann geht's weiter in die internationale. Dann empfiehlt diese Frage, die ich gerade gestellt habe, auch die internationale Abstimmung. In Wirklichkeit ist die EU hier gefordert. 2024 wäre noch ein vernünftiger Zeitpunkt, und es ist zu hoffen, dass bis dahin ein Regulierungsrahmen erstellt wird. Was man jetzt schon weiß, es soll eine Verordnung werden und keine Richtlinie. Das heißt, eine Verordnung muss 1:1 sofort nach Beschlussfassung in allen Ländern umgesetzt werden. Eine Richtlinie hat ja meistens 2 Jahre Zeit, um an das nationale Recht angepasst zu werden. Also plant die EU hier doch, sagen wir mal, schärfere Vorgaben, sonst würde sie nicht jetzt schon sagen, es ist beschlossen, es wird eine Verordnung. Ich bin neugierig. Aber ja,
ich habe mir das gedacht, dass Sie jetzt so antworten, weil das jetzt typisch EU, typisch deutsch ist. Rahmen setzen, Haftung, was darf man nicht? Also ich persönlich würde mir wünschen von der Politik, dass sie ein Gesetz erlässt, dass ab sofort in den Schulen, ab der 4. oder 5. Klasse, ein Lernfach künstliche Intelligenz eingeführt wird. Dass ein Lernfach eingeführt wird, dass man mit diesen Themen umzugehen hat, dass man sie anwendet, dass man dafür sorgt, dass unsere Nation diesen technologischen Entwicklung nicht wieder verschläft, wie wir viele andere Dinge verschlafen haben. Weil das ist das, was wir vorhin auch angesprochen haben bei der sogenannten Allgemeinbildung. Wenn wir das nur als dummer Nutzer in der Hand haben, sodass wir unser iPhone nutzen für, was weiß ich, Tinder, TikTok etc., dann nutzen wir diese Technologie nicht, wie es andere Länder nutzen, wo das gesamte Behördenleben, um mal ein Beispiel zu nehmen, über ein iPhone abgewickelt wird. Wir sind in Deutschland nicht in der Lage, einen medizinischen Ausweis elektronisch herzustellen, obwohl das schon in jedem Entwicklungsland gang und gäbe ist. Das heißt, eigentlich müsste die Politik Gesetze und Vorschriften erlassen, wie die Digitalisierung, die technologische Kompetenz, die künstliche Intelligenz schneller in unser Alltags- und vor allen Dingen auch in unser Wirtschaftsleben integriert wird.
Herr Rutter, das dürfen Sie als Deutscher sagen. Ich als Österreicherin, mir steht dieses Recht wirklich nicht zu. Ich kann das aber nur unterstreichen. Ich bin ja für und in Deutschland unterwegs. Und zum Beispiel, wir haben in Österreich so eine elektronische Karte. Ich bekomme alle meine Medikamente. Da rufe ich den Arzt an und eine Minute später kann ich es in der Apotheke abholen. Wir arbeiten alle mit Handysignatur im Behördenumgang. Ich muss auf keine einzige Behörde gehen. Jeder Österreicher hat seine Handysignatur und kann damit, ich weiß nicht, Steuerbescheide abrufen, eingeben oder Sonstiges. Also da sind wir sehr, sehr weit, und ich spreche da von einem hohen Niveau aus, wenn ich das berichte. Aber über Deutschland dürfen nur Sie sich kritisch äußern. Ich bin dort
nicht zu Gast. Das ist eigentlich, ja, okay, da bin ich ja auch nicht alleine. Lassen Sie uns vom Politiker-Bashing zurückzukommen zu den Aufsichtsräten, zu unseren Aufsichtsgremien. Wir werden das jetzt nochmal zusammenfassen, bevor wir zu unseren klassischen 2N-Fragen kommen. Zwei, drei praktische Tipps, wie ich das jetzt als einfaches Aufsichtsratsmitglied, wie trage ich dieses Thema in mein Aufsichtsgremium, wo ich vielleicht, jetzt ist ja die beginnende Zeit der Hauptversammlung und demzufolge die davorliegenden Aufsichtsratssitzungen. Wie trage ich das in meine Aufsichtsratssitzung hinein?
Indem ich einen Bericht einfordere. Ich würde vom Vorstand einmal einen Bericht als erstes einfordern oder verlangen, erbitten, wo überall im Unternehmen derzeit künstliche Intelligenz im Einsatz ist, im Kleinen wie im Großen. Und dann, so wie wir vorhin auch besprochen haben, diese Themen wie Geschäftsgeheimnisse, Vertraulichkeit, Datenschutz und so weiter, das alles im Laufe der Zeit überprüfen, mit dem Vorstand gemeinsam oder vom Vorstand mir Bericht erstatten lassen in regelmäßigen Abständen und auch auf die Weiterentwicklung zu achten. Es gibt natürlich eine gefährliche künstliche Intelligenz, die haben wir heute hier nicht erwähnt. Das ist die sogenannte schwarze KI, die schwarze künstliche Intelligenz. Die ist eine Selbstlernende, wo von vornherein programmiert wurde, dass sie nicht gestoppt werden kann durch einen Menschen. Das gibt es, das setzen manche Unternehmen ein, zum Beispiel beim autonomen Fahren. Und das ist eine Art der künstlichen Intelligenz, deren Einführung auch eines Beschlusses durch den Aufsichtsrat meiner Meinung nach bedarf, weil das ist so eine grundlegende Änderung in einem Unternehmen. Also nicht alles ist so soft und leicht wie ChatGPT, sondern künstliche Intelligenz kann tatsächlich auch ganze Strategien über den Haufen werfen. Aber ja, künstliche Intelligenz kann die Strategie auch beeinflussen. Also ich würde Sie schon einmal, ich würde dem Vorstand es auf den Tisch legen, das Thema zuerst einmal zu berichten, aufzurollen und den Aufsichtsrat ständig zu informieren. Und der Aufsichtsrat ist hier in erster Linie compliance-mäßig natürlich gefordert, darauf zu achten, ob alles das, wo es gefährlich werden könnte, und da wird uns ja täglich mehr bewusst, auch tatsächlich zum Wohle des Unternehmens oder der Kunden eingehalten wird. Es gibt viele Punkte, da werde ich nie mit KI arbeiten können. Also zum Beispiel, wenn ich denke, Automobilkonzerne, die ihre Autos schon 5 Jahre im Vorhinein fertig geplant haben und mit den Automobilzulieferern schon die Ersatzteile aushandeln. So etwas kann ich nicht mit künstlicher Intelligenz weitertreiben, weil dann sind die Informationen draußen und sind weg. Also auch da ist eine Grenze der künstlichen Intelligenz gesetzt.
Ja, also kann man alles nur unterstreichen. Ich würde das sogar ergänzen, indem ich den Bericht explizit erweitere, ob unsere bisherigen Cyber-Security-Maßnahmen in welcher Stelle angepasst werden müssen, weil eins ist ja klar, wenn wir als User, normaler Mensch, diese KI verschlafen, die bösen Buben in der Welt, die sind natürlich schon 24 Stunden, 7 Tage in der Woche dabei, wie sie diese neuen Technologien für ihre Interessen zum Lasten und zum Schaden von unseren Unternehmen anwenden können. Frau Dr. Kickinger, wir sind fast am Ende und deswegen, Sie kennen es, meine zwei klassischen Fragen, damit wir heute noch in Rund abschließen können. Gibt es irgendeinen Aufreger in der österreichischen oder deutschen Corporate Governance und Aufsichtsratslandschaft außerhalb von ChatGPT und künstlicher Intelligenz?
Also gibt es einen Aufreger?
Positiv oder negativ?
Einen positiven Aufreger erlebe ich täglich in der Früh, wenn ich mir meine Umsatzzahlen anschaue. Das ist sehr positiv. Nein, positiv ist ganz im Ernst, dass die deutschen Aufsichtsräte eine enorme Hinwendung zur Weiterbildung erkennen lassen. Und das hätte ich mir vor 4 Jahren auch nicht so gedacht, dass sich das so auswirken wird, auch im Bankensektor. Ich sage, Genossenschaftsbanken sind überhaupt toll. Also das empfinde ich wirklich als immer wieder überraschend und positiv. Und das freut mich auch. Negativ, ich habe heute eine Studie gelesen aus Österreich, dass in Österreich in den Vorstandsetagen, dass wir das Schlusslicht sind Europas mit 9% weiblichen Vorständinnen. Das hat jetzt mit Deutschland nichts zu tun, weil Deutschland hier sehr straff vorgegangen ist. Das ist vielleicht ein negativer Aufreger.
Wir schicken gerne unsere taffen, jungen, erfahrenen Aufsichtsrätinnen nach Österreich.
Gibt's tolle, gibt's wirklich tolle.
Aus der Patsche zu helfen. Ich habe auch einen positiven Aspekt gesehen. Und zwar hatte ich gestern oder vorgestern gelesen, Hasso Plattner, der letzte verbliebene Gründer der SAP, will abtreten. Wir haben den ja schon mehrmals zitiert, weil er ist ja Mehrheitsaktionär von SAP und Aufsichtsratsvorsitzender. Das heißt, da ist ja die Unabhängigkeit beim besten Willen nicht gegeben des Aufsichtsratsvorsitzenden. Und er hatte ja schon vor 1,5 Jahren den ersten deutschen Chief Independent Officer ins Leben gerufen oder Independent Board Member ins Leben gerufen. Das heißt, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von SAP ist heute schon unabhängig und der neue Aufsichtsratsvorsitzende wird es dann auch sein. Das heißt, ich glaube, für die Corporate Governance von SAP ist das ein großer positiver Schritt nach vorne. Mhm. Bevor ich Sie nach dem Schlussstatement von heute frage, Frau Dr. Kickinger, ich würde gerne eine Frage an meine Zuschauer und Zuhörer stellen selber. Bitte, wenn Sie eine Antwort haben, schreiben Sie es in den Kommentar rein, weil wir haben keine Zeit mehr. Wir haben so viel tolle Kommentare, Hinweise, Links heute von Ihnen bekommen. Ich kann das alles gar nicht verdauen. Wenn jemand eine Ahnung hat, wie man das zusammen in einen Fließtext bringen kann, damit wir das dann mal wieder über die sozialen Medien allen Teilnehmern zur Verfügung stellen können, da wäre ich dankbar und natürlich möglichst es auch gleich macht, damit wir das Ergebnis haben. Also vielleicht haben Sie da eine Lösung. Unsere Kommentare und Chats, Bemerkungen finde ich heute sehr, sehr positiv und sehr, sehr fruchtbar. Frau Dr. Kickinger, Schlussstatement. Der berühmte kurze Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt, an dem wir uns am Wochenende noch an unsere heutige Sitzung, an unseren Aufsichtsratstalk erinnern. Was haben Sie uns mitgebracht?
Also wenn ich es auf einen Slogan zusammenfassen darf, sonst so würde ich mich auf meinen Eingangsslogan gerne beziehen. Und der lautet, und nach dieser Stunde auch, nach der Diskussion, die Sie und ich geführt haben, mit noch mehr Überzeugung, als ich es am Anfang gesagt habe, Stillstand bedeutet Rückschritt.
Also das ist gut. Stillstand bedeutet Rückschritt. Ich habe ein Zitat von Frau Professor Dr. Sonja Württemberger, das mir exzellent gefallen hat. Ich weiß nicht, ob sie heute dabei ist, aber sie hat mir im Vorfeld geschrieben zu unserem Thema: A fool with a tool is still a fool. Und ich glaube, das gilt für ChatGPT auch. Man darf das Werkzeug nicht verwechseln mit dem Handwerk. Recht herzlichen Dank, Frau Dr. Kickinger. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Ruther. Das war wirklich eine tolle Stunde und Ihre Fragen fordern.
Danke auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Sie haben heute nicht nur fleißig teilgenommen, sondern auch ganz aktiv teilgenommen. Ergänzendes Lesefutter gibt es im Chat, im Kommentar. Ich hatte vorneweg schon mal hingewiesen in dem Kommentar auf die Studie von Ottgar Berntsen, KI für Vorstände und Aufsichtsräte. Finde ich es eine sehr gute Zusammenfassung. Ansonsten schauen Sie auf Directors Academy Homepage, auf meine Homepage. Bleiben Sie alle gesund, kommen Sie, wo immer Sie sind, gut nach Hause. Am zweiten Donnerstag im März, am 16. März, also in 14 Tagen, hören und sehen wir uns wieder zur gleichen Zeit um 17 Uhr. Dann haben wir Professor Dr. Werner Gleisner mit dem Thema der Aufsichtsrat und die Zukunftssicherung des Unternehmens. Erste Ergebnisse aktueller Studien, die Professor Gleisner in den letzten Wochen und Monaten durchgeführt hat. Recht herzlichen Dank, einen schönen Abend. Und auf Wiederschauen.